zuerst noch sagen, wie ich da ganz schöne Tage verbracht habe mit euch. Ich finde das ein großes Vorrecht, mit euch zusammen zu sein. Und ich habe oft im Gebet auch dem Herrn gesagt, wie es ein Vorrecht ist, auch ein Segen für euch, dass ihr so eine große Gruppe seid. Ich denke nur an Zeiten, wo meine Kinder, die einzigen Gläubigen waren von einer ganzen Gegend, von ganzen Schulen, von einer ganzen Stadt, und wo sie gar keine Möglichkeit hatten, mit einem anderen jungen Gläubigen zusammen zu sein. Und ich finde das so schön, wenn ihr als Gruppe miteinander zusammenhalten könnt und ein Zeugnis für den Herrn sein könnt. Ich möchte heute Morgen, mit euch in 2. Timotheus 3 hineinkommen, also was ihr gestern gelesen habt, und unter das Thema stellen, Jünger Jesu in der Endzeit. Jünger Jesu in der Endzeit. Ich möchte zuerst einen Teil vom Kapitel lesen, 2. Timotheus 3. Ich lese in der Menge-Übersetzung. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn da werden die Menschen selbstsüchtig und geldgierig sein, prahlerisch und hochmütig, schmähsüchtig, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, ohne Liebe und Treue, verleumderisch, unmäßig, zügellos, allem Guten Feind, verächterisch, leichtfertig und dünkelhaft, mehr dem Genuss als der Liebe zu Gott ergeben. Sie werden wohl noch die äußeren Schein der Gottseligkeit wahren, aber deren inneren Kraft nicht erkennen lassen. Von solchen Menschen wende dich ab. Denn zu diesen gehören die, welche sich Eingang in die Häuser zu verschaffen wissen und Angehörige des weiblichen Geschlechts einzufangen suchen, die mit Sünden beladen sind und von mancherlei Leidenschaften umgetrieben werden, die immerfort Neues lernen wollen und doch niemals zur wirklichen Erkenntnis der Wahrheit zu gelangen vermögen. Gerade so wie einst Jannes und Jambres gegen Mose aufgetreten sind, so treten auch diese gegen die Wahrheit auf. Menschen mit zerrütteltem Verstand und im Glauben unbewährt. Doch sie werden mit ihrem Treiben nicht weit kommen, denn ihr Unverstand wird für alle klar zutage liegen, wie es ja auch bei jenen der Fall gewesen ist. Du aber hast dir zur Richtschnur genommen meine Lehre und Lebensführung, mein Streben, meinen Glauben, meine Langmut, Liebe und Geduld, meine Verfolgungen und Leiden, wie sie mir in Antiochia, in Ikonium und in Lystra widerfahren sind. Derartige Verfolgungen habe ich zu bestehen gehabt, und aus allen hat der Herr mich errettet. Und so werdet auch alle, die in Christus Jesus ein gottseliges Leben zu führen gewillt sind, Verfolgungen zu erleiden haben. Böse Menschen dagegen und Betrüger werden es immer ärger treiben, indem sie verführen und selbst verführt werden. Du aber bleibe dem treu, was du gelernt hast und was dir zu völliger Gewissheit geworden ist. Du weißt ja, von welchen Lehrer du es gelernt hast und kennst ja von Kind auf die Heiligen Schrift, die imstande sind, dich weise zu machen zur Errettung durch den auf Christus Jesus gegründeten Glauben. Jede von Gottes Geist eingegebene Schrift ist auch förderlich zur Belehrung und zur Überführung, zur Besserung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Gottesmensch vollkommen sei, zu jedem guten Werk voll ausgerüstet. Habe ich eigentlich den ganzen Kapitel gelesen, gell? Mein erster Punkt, der Zeitgeist. Der Zeitgeist. In diesem Text gibt Gott durch Paulus einen Blick, dem Timotheus, auf das, was kommen wird, auch auf das, was kommen wird, wenn Paulus mal nicht mehr von dieser Welt ist, auch wenn Timotheus weggeht, und für die Endzeit. Das erste, was wir in diesem Text sehen, ist, dass ein Sittenverderben stattfindet. also der erste Unterpunkt vom Zeitgeist, ein Sittenverderben. Das heißt, dass die Sitten, das Ethische, das Moralische, ein totales Verderben erlebt. So, dass man das Gute böse nennt und das Böse gut nennt. So, dass in der Endzeit, in der wir leben, so dass in der Endzeit, wenn man Gutes tut, man eigentlich das Böse stört, dass man ein störender Mensch wird, wenn man Gutes tun will und wenn man in Gerechtigkeit leben will. Ich habe gemerkt, ich komme da nicht ins Detail hinein von diesen ersten Verse, ich habe gemerkt, dass alles, was da steht, kann ich alles tun, ohne viel Willen zu haben. Ich kann mich gehen lassen und könnte das alles Schlechte tun, ohne eigentlich viel Mut zu brauchen. Den Gelüsten nachjagen, ungehorsam zu den Eltern, alles verstoßen, Obrigkeiten verstoßen und so weiter, das braucht alles keine Kraft. Das ist das, was in uns lebt, was im eigenen Herzen lebt, das, was in der alten Natur lebt. Wir müssen verstehen, dass in dieser Endzeit, wo wir drinstehen, da ist ein systematisches Wegschaffen von allen ethischen Normen. Die werden systematisch weggeschaffen. Und das soll uns gar nicht betrüben. Wir wissen es, Gott hat es geschrieben. Wir wissen, dass das so kommen soll. Wir können es verstehen, weil Gott es auch so uns vorgesagt hat. Der zweite Unterpunkt vom Zeitgeist, das wäre das doppelte Leben führen. Im Vers 5 lesen wir, Vers 5, sie werden wohl noch den äußeren Schein der Gottseligkeit wahren, aber deren innere Kraft nicht erkennen lassen. Ein doppeltes Leben, wo äußere Formen behalten werden, aber die innere Kraft nicht da ist und nicht bekommen wird. Da geht es nicht einfach um Gläubige hier. Hier geht es vor allem jetzt um die, die nicht gläubig sind. Und wir merken auch heute in unserer Gesellschaft, dass es zwei Typen von Menschen gibt. Es gibt mehr Typen, aber zwei große Typen von Menschen in unserem Frankreich oder Deutschland. Die Menschen, die noch äußere Formen behalten von einem sittlichen Leben. Menschen, die zu der Gesellschaft gehören, die sich schön kleidet, die eine gute Aktenmappe hat, die ein sauberes Auto, am Samstag das Auto wieder wascht und so, gell, und ihr Haus haben. Und die auf dem Trottoir fegen am Ende von der Woche, gell? Und die haben noch ein sittliches Leben und die nur eine Frau haben, das ist ja nicht mehr immer so, die nur eine Frau haben und die ein sittliches Leben eigentlich führen. Und ein anderer Teil von unserer Gesellschaft sind die immer wieder einfach alles das umwerfen, was besteht von denen, die vor uns waren. Umwerfen vom Lebensstil, umwerfen von dem, was für die vor uns waren, einen Wert hatte, die überzeugt sind davon, man muss ändern. Ändern, ohne unbedingt zu wissen, was es gibt, aber ändern. Ja? Und das haben wir in jeder Gesellschaft. Die eigentlich nach vorn gehen wollen, um umändern, um anders zu machen, um die alten Prinzipien wegzuschaffen, und die anderen, die mit den alten Prinzipien weiterleben wollen. Da gibt's eben diese brave Leute, die dann auf diese schlimme Jugend schauen, gell, und sagen, meine Zeit, du, das ist doch schrecklich. Da war unsere Zeit doch viel besser, gell. Das war eine schöne Zeit, unsere Zeit. Aber die Jungen heute, das ist ja grausam. Nur, wir müssen uns bewusst sein, dass es nur eine Hölle gibt. die mit Schlips und Krawatte und Aktenmappen gehen in dieselbe Hölle wie die mit den verrissenen Jeans. Ja? Es gibt keine zwei Höllen. Es gibt nur eine. In der Hölle wird nicht bessere Leute einen Platz haben und die anderen, die Rauschgiftsüchtigen, einen anderen Platz. In der Hölle werden da sein alle Verlorenen. Die ganz sittenrecht leben, die Wohlstand haben, die das ganze Leben dieselbe Frau haben und auch die, die total immer alles umkrampeln und total in Unzucht leben, die kommen alle in dieselbe Hölle. Denn was der Mensch verliert, Johannes 16, ist nicht an Jesus glauben. Was der Mensch verliert, sind nicht die Sünden, die ihn verlieren. Was ihn verliert, ist, dass er Sünder ist. Dass er Sünder ist und dann, dass er Jesus nicht als Retter annimmt. Das verliert ihn. Und unser Blick muss jetzt recht sein. Wir sind in einer Gesellschaft, wo viel Menschen, wie dieser Bibeltext sagt, ein Doppeltleben führen. Ein Leben, das uns total einen falschen Blick auf die Menschen geben kann. Wo wir mit unserem Blick Menschen richten, mit dem, was wir von außen sehen. Und vergessen, dass alle, die nicht Jesus haben, verloren sind. Klar, es werden Menschen bis in die Endzeit, das sagt diesen Text, wird es Menschen geben, die ganz brav ihre Religion halten, die ein sittliches Leben haben und die aber Jesus nicht haben. Und das tut uns besonders weh. Und darum wollen wir uns klar sein in unserem Gedankengang, klar sein, dass alle Menschen unter demselben Gericht stehen. Alle die, die Jesus nicht als Retter haben. Das ist die Zeit, in der wir leben. Eine Zeit, wo wir immer wieder aufmerksam sein müssen, dass wir nicht falsch richten in dieser Welt. Warum brauchen alle diese Menschen die Liebe Gottes? Die brauchen alle die Liebe Gottes, weil sie verloren sind. Wegen ihrem Zustand, nicht wegen dem, was wir außen von ihnen sehen, wegen ihrem Zustand. Dritten Unterpunkt vom ersten Punkt, also erster große Punkt, der Zeitgeist. Klein a, Sittenverderben, klein b, doppeltes Leben führend, klein c, Suche nach Ideologien und Religionen, die Suche nach Ideologien und Religionen, wo man vieles wissen kann, aber wo man die Gelüste und die Leidenschaften behalten kann. Das steht in Vers 6 bis 8. 6 bis 8, das wir gelesen haben. So Menschen, die immer lehren wollen und die immer lernen wollen und die mehr wissen wollen, aber die eigentlich doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Warum? Weil sie die Gelüste und ihre Leidenschaften behalten wollen. Also treffe ich so viele Leute an, das macht so weh am Herz, wenn man diese Leute trifft, wo man mit ihnen auch vom Evangelium spricht und sie wissen im tiefsten von ihrem Herzen, das ist, was ich brauche. Aber ich möchte das und meine Leidenschaften behalten. Und darum kommen sie nicht zur Wahrheit. Sie wissen, sie verstehen so vieles und wissen so vieles, aber sie kommen nicht zur Wahrheit, weil sie nicht bereit sind, die Leidenschaften zu lassen. Ich würde sagen, wir haben auch diese Gefahr in all unseren Gemeinden, dass wir das Wissen haben vom Evangelium, dass wir mal eine Erfahrung gemacht haben, unser Leben dem Heiland gegeben haben, und dass wir nachher während vielleicht verlorenen Jahren versuchen, Christ zu sein und meine Leidenschaften will ich behalten. Ich will meinen Lebensstil haben. Keiner darf ihn antasten. Ich will das, was mir wichtig ist, was mir Freude macht, das will ich behalten. Und da können wir in Leidenschaften drinstecken und wollen aber doch Christ sein. Und das ist ein Leben, das unwahrscheinlich schwierig ist, denn wir sind dann in einem totalen Klemme drin und in einer tiefen Unzufriedenheit. Beides geht nicht miteinander. Ich weiß noch gut, als ich nach der Bekehrung dann aus der Jazzmusikgruppe rausging, dann habe ich gedacht, ja, das ist super, da kann ich gerade aus dieser Gruppe rausgehen, dann kann ich nachher, was ich gelernt habe in Musik, kann ich brauchen, für Gottes Ehre zu spielen, ja? Und ich musste während 2 Jahren, konnte ich nur meine Instrumente alleine zu Hause spielen, denn ich merkte jedes Mal, wenn ich vors Publikum kam, dass genau derselbe Geist und derselbe Hochmut in mir hineinstieg, wie als ich Solo gespielt habe in der Jazzgruppe. Das Instrument war nicht das Problem. Das Problem steckte in meiner Leidenschaft. Eine Leidenschaft, wo eigentlich meine Stunden dafür gebraucht wurden. Klar war es eine Leidenschaft, wenn ich es heute sehe, die Gott in seiner Liebe gebraucht hat, um mich zu bewahren. Denn ganze Nächte lang, in der Zeit, wo andere Mädchen in ihren Armen hatten, in diesen Sälen, gell, waren wir vorn mit Instrumenten in der Hand. Ja? Also hat Gott es gebraucht, um mich zu bewahren. Aber es war ein Weg, wo ich nachher vieles in Gedanken und in der Übung vom Leben, wo viel da war, was viel Kampf gebracht hat. Weil ich habe dann auch in dieser Zeit der Hochmut eingeübt. Nicht nur das Instrument. Der Hochmut wurde auch damit eingeübt, bevor ich dann zum Herr kam. Und dann merkte ich, Gruppenwechsel ist kein Problem, kann man schnell. Aber der Hochmut abbauen, das ist ein anderer Kampf. Und da musste ich eine Zeit lang dann einfach nur zu Hause spielen, denn ich merkte, ich kann nicht Gott dienen. Ich kann sagen, du spielst für Gott, aber in Wirklichkeit heißt dieser Gott Daniel Herrmann. Also musst du Zeit haben zuerst, dass das abgebaut werden kann. Wir müssen aufpassen, denn das, was ganz harmlos ist, was keine Sünde ist in sich, kann Sünde werden durch Leidenschaft. Sport darfst du machen. Mach Sport als junger Mensch. Dass dein Körper fit ist. Dass wenn mal der Herr dich ruft, um etwas zu tun und schnell zu jemandem zu gehen, der gerade einem Selbstmord machen ist, dass du nicht 25 Minuten brauchst, sondern 15. Aber der Sport, der so positiv ist, kann in deinem Leben eine Leidenschaft werden, wo dann Bibel lesen, Gebet, und so vieles anderes wird auf die Seite gesetzt wird, weil du dich total in das hineingibst. An und für sich ist etwas nicht Sünde. Aber da, wo es Leidenschaft wird, führt es dich dann in einen falschen Weg hinein. Musik ist nicht Sünde. Aber da, wo du nur mit Musik leben kannst, da bist du schon genommen. Da hat es dich schon genommen. Denn da findest du schon nicht mehr genug Zeit, um in der Stille zu sein, wo du in aller Ruhe allein vor Gott sein kannst und wo nichts ablenkt. Das Problem liegt nicht in dem Ding. Das Problem liegt in der Leidenschaft, die das Ding in dein Leben hineinträgt. Das ist so wichtig. Sonst kommen wir dann in diese Spannung, wo unsere Endzeit voll in der Sünde ist, wo es Menschen gibt, die die Wahrheit wollen und die Leidenschaft behalten wollen. Und wir haben unser Leben Jesus gegeben, wir haben einen anderen Meister, wir wissen, was Wahrheit ist, und jetzt wollen wir frei sein. Frei. Nicht gebunden an etwas, was Leidenschaft wird. Es gibt nicht freiere Menschen als Christen. Denn wir sind endlich frei, das Gute zu tun, was wir tun wollen. Ich sage oft, wenn ich in Gemeinden bin, wo es viel Fernsehen hat, das gibt es immer, gell? Da sage ich oft, die echte Freiheit von Christen ist nicht, dass er das Fernsehen anstellen kann, aber dass er mitten im schönsten Film abstellen kann, weil in seinen Gedanken er merkt, jetzt muss ich Zeit haben zum Beten. Während dem Film schauen kommt ihm ein Name, ein Gesicht, und er weiß, wenn das kommt, muss ich für diese Leute beten. Dann ist ein Christ frei, wenn er einfach die Sachen abstellen kann. Ich habe kein Fernsehen, denn ich wusste nicht, wohin hinstellen. Und wir haben das entschieden mit den Kindern am Anfang. Und sind Fernsehen angeschaut und haben ihnen gesagt, wie das so ist mit dem Fernsehen. Und dann haben wir geschaut, wie viel ein Fernseher kostet. Ja? Und dann haben wir gesagt, wir haben einen Vorschlag, dass dieselbe Summe Geld einsetzen für Familienspieler. Interessante, ja. Und dass wir an einem Abend in der Woche zusammensitzen und spielen miteinander als Familie. Und die waren alle drei begeistert. Und wir konnten dann so miteinander Zeit haben für die Familie. Und ich bin so dankbar, dass diesen Kasten nie zu mir nach Hause gekommen ist. Vor der Hochzeit haben wir miteinander ausgemacht, Ursula und ich. Bevor wir einen Fernseher haben, kaufen wir eine Atombombe. So bis jetzt habe ich nicht genug Geld, um die Bombe zu kaufen. Gell? Dann bin ich noch ziemlich frei. Gell? Ja, es gibt so Entscheidungen, die lustig sind. Gell? Also das Dritte war, Suche nach Ideologien und Religion, wo man vieles wissen kann und die Gelüste und Leidenschaften behalten kann. Und wie gesagt, da müssen wir auch aufpassen, gell? Wir könnten auch in unserem christlichen Leben durch das ganze Leben viel lernen, wissen und sehr gut sein im Wissen. Aber wir müssen immer wieder aufpassen, dass unser Wissen nicht sehr weit vorwärts ist vom in Praxis umsetzen, ja? Von dem praktischen Leben. Sonst plötzlich haben wir ein ganz großes Wissen von der Bibel und im praktischen Leben sind wir weit, weit hinten nach. Und wenn wir sehr weit hinten nach sind, dann merken wir gar nicht mehr nach einer Zeit, dass wir gar nicht das ausleben, was wir wissen. Es kann so weit kommen, dass jemand viel Wissen hat, biblisches Wissen, und gar nicht mehr genau merkt, wie er eigentlich lebt. Vierter Unterpunkt, also klein d, von dem ersten großen Punkt der Zeitgeist. Suche nach übermenschlicher Kraft. Die Suche nach übermenschlicher Kraft. Hier in unserem Text redet Paulus von Jannes und Jambres. Das waren zwei von den Astrologen und Okkultisten, die neben Pharao waren. Ich kenne die Geschichte, wo Mose und Aaron zu Pharao gehen mussten, um das Volk Israel um ihm zu sagen, er muss das Volk Israel gehen lassen, um in das verheißene Land zu gehen. Und ihr wisst ja, was Mose alles Schönes bekommen hat, dass er diesen Auftrag vollbringen kann, dass er wirklich ganz tolle Sache hatte, gell? Ein Stab, den man an den Boden sieht, man wie eine Schlange, du, das ist super, gell? Stell dir mal vor, platsch, und dann hast du eine Schlange, nimmst einen Schwanzbach, hast wieder deinen Stab, ne? Super Ding, gell, ja. Und dann hatte er ja noch die Möglichkeit, die Hand in die Weste zu machen, wie der Napoleon, gell? Und dann, als er es rausgenommen hat, da war Lepra dran, und wieder rein, wieder raus, wieder gesund. Unerhört, gell? Ja? Und dann noch die Möglichkeit, das Wasser in Blut umzusetzen. Ja, unerhört. Und ich weiß nicht, wie Aaron und Mose sich gefühlt haben, diese zwei Brüder, gell? Als sie dann den Auftrag bekamen, zu Pharao zu gehen. Ich denke, wenn ich jetzt in ihrer Haut gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja, das wird sowieso klappen. Stell dir mal vor, mit meinem Stab. Bla. Ja. Das Ding, das geht, ne? Ja? Da wird der Pharao psch, ja? Okay. Und da sind sie miteinander gegangen, gehorsam, sind da hingegangen, und als sie da waren, da haben die Okkultisten dasselbe gemacht. Jetzt stelle ich mir vor, die zwei Brüder auf dem Heimweg. Ja? Also auf dem Heimweg, diese zwei Brüder, ich hätte jetzt als Mose, hätte ich der auf dem Heimweg, hätte ich angefangen laut zu beten beim Gehen, gell? Und ich sage, Herr, also, okay, du hast ja diese Zeichen gegeben, aber so geht's nicht, ja, oder? Wenn dann die Okkultisten dasselbe tun, wie soll ich dann noch weitergehen? Geht doch nicht, oder? Und hier schreibt Paulus, dass in der Endzeit das so ist, dass dieselben Wunder getan werden vom Teufel, wie die Wunder, die Gott macht. Und dass man gar keinen Unterschied sieht, dass dasselbe ist. Und eigentlich hier im Text steht, mit dem Jannes und mit dem Jambres, dass es so war, dass, als ihr kennt ja die Geschichte, als Mose und Aaron im Gehorsam weitergezogen sind, dann plötzlich haben die Okkultisten, die Magier gesagt, dem Pharao, das ist Gottes Finger, pass auf, da kommen wir nicht mehr mit. Wir kommen nicht weiter. Das ist Gott, der am Handeln ist. Und das ist so heute in unserer Endzeit. Und Gott hat uns das zum Glück im Wort gesagt, dass das so kommt. Und was sollen wir da tun? Hier steht in diesem Text, dass wir dann, wenn wir die Zeit durchgehen lassen, wird sich die Wahrheit zeigen, Vers 9. Doch sie werden mit ihrem Treiben nicht weit kommen, denn ihr Unverstand wird für alle klar zutage liegen, wie es ja auch bei jenen beiden, also bei Jannes und Jambres, der Fall gewesen ist. Es wurde nur klar, als die Gläubigen Mose und Aaron weitergezogen sind in ihrem Gehorsam. Es war keine andere Möglichkeit da, um die Sache klarzustellen, als weiterzuziehen im Gehorsam. Ich bin so dankbar, dass dann Mose und Aaron nicht diese Okkultisten besucht haben und gesagt haben, wir müssen mal da ganz ernsthaft drüber reden. Ja. Wieso macht ihr das, ja? Aus welcher Kraft? Und ihr werdet sehen, es wird nicht so lang klappen. Und das hätte Diskussionen gegeben, unheimliche Diskussionen für gar nichts. Sie sind weitergezogen im Gehorsam zu Gott. Und Gott hat selber Satans Werk ins Licht gestellt und dem Satan einen Halt gegeben, wo er nicht mehr das machen konnte, was Gott macht. Heute treffen wir immer wieder Gruppen von Sekten, von Philosophien, von Ideologien, von anderen Religionen, die uns sagen können, ja, wir haben auch Wunder. Wir haben auch eine ganz gute Gemeinschaft miteinander in unserer Gruppe. Wir haben auch unser Liedergut, wir haben schöne Lieder. Im New Age gibt es ganz schöne Lieder, ganz schöne Musik. Wir haben auch Friede und Freude und wir arbeiten am Frieden für die ganze Welt. Und wir sind sehr froh miteinander. Wir haben nichts Besonderes, gell? Wir haben sogar die Vergebung gelernt unter uns Menschen. Heute im New Age gibt es verschiedene Kurse, wo die Geschäftsmänner und so sehr teure Kurse durchmachen, wo sie lernen zu vergeben. Und zwar geht das so, verstehst du, man weiß genau, wenn man Chef ist und eine Sekretärin hat und wenn man sich aufregt wegen dieser Sekretärin, dann weiß man ganz genau, dass die Stimmung schlecht geht im Geschäft, ja? Und dann kommt man am nächsten Morgen und geht zuerst zur Sekretärin und sagt, es tut mir leid, gestern sind mir die Nerven durchgebrennt, gell, das war nicht recht, dass ich so mit ihr geredet habe, tut mir wirklich leid dazu. Es sieht aus wie echt, gell, es hört sich sehr richtig gut an, ja. Kann auch echt sein. Aber die haben gelernt im Kurs, dass wenn sie das machen, dass dann die Sekretärin eine viel bessere Arbeit macht, dass die Beziehung wieder besser ist Und wenn dann eine Arbeit da ist, wo die Sekretärin noch eine Viertelstunde nach der Arbeitszeit arbeiten sollte, dann macht sie das, wenn die Beziehung gut ist. Also lerne ich, um Vergebung zu bitten, dass ich den anderen besser brauchen kann. Ist toll, oder? So weit geht der Teufel, dass er das Kapital vom Evangelium nimmt, rausnimmt, aus die Rettung von Jesus auf die Seite setzt, die Früchte der Rettung rausnimmt und eine teuflische Lehre macht aus. In dieser Zeit leben wir. Und in dieser Zeit gibt es Menschen, die sehr höflich sind zueinander, die um Vergebung bitten, die ganz toll sind zueinander, weil sie gelernt haben, das so auszuüben, um besser die anderen gebrauchen zu können. In Klammer muss ich sagen, wir müssen selber auch aufpassen, dass es nicht so bei uns ist, gell? Dass wir nicht um Vergebung bitten, dass ich einfach mit dem anderen wieder eine bessere Beziehung habe und dass alles wieder klar ist, dass wir miteinander arbeiten können. Wir könnten auch darin rutschen, dass wir wirklich unsere Sünden bekennen, weil wir es als Sünde ansehen. Nicht, weil es jetzt nicht mehr schön ist mit dem Bruder zusammen, aber weil ich gesündigt habe. Sonst kommen wir auch in ein falsches, auf ein Glatteis, ja? Was wir lernen hier im Text für die Endzeit, ist, dass wir auch nicht zu schnell etwas sagen sollen. Es kommen immer wieder Telefonanrufe oder Mails, gell, die bei mir reinkommen am Internet, wo Leute fragen, was meinst du, Daniel, zu dieser und dieser Gruppe, die hat Wunder und so, ist das von Gott oder vom Teufel? Bin ich so dankbar von diesem Text, du. Dann sage ich, abwarten. Es ist noch nicht klar genug. Hier sieht man, die Zeit wird es zeigen, was es für Früchte trägt. Denn am Anfang sieht alles genau gleich aus. Und man könnte dann richten, ohne genügend klar zu sehen und Menschen falsch richten. Aber wenn man warten kann, wenn man weiß, dass man selber alles in Jesus hat, da kann man warten, dann braucht man sich nicht anzuschließen an verschiedene Sachen. Man kann warten und man sieht dann, in der Zeit, die durchgeht, was es für Früchte trägt. Mein zweiten großen Punkt. Der Jünger Jesu und die Endzeit. Das war jetzt erster Punkt, Endzeit. Zweiter Punkt, der Jünger Jesu und die Endzeit. Im Vers 5 steht etwas geschrieben, das uns Mühe machen kann oder für manche vielleicht, das uns sehr freuen kann. Es steht Ende Vers 5, von solchen Menschen wende dich ab. Von solchen Menschen, die so leben, wie es am Anfang steht vom Kapitel 3, von solchen Menschen wende dich ab. Ja, dann sollten wir ja wieder unser Kloster bauen, oder? Wir sind ja hier im Kloster was? Heißt das wieder? Ich weiß nicht mehr. Klosterberg. Das sollten wir ja unser Kloster bauen, Herr. Wenn wir das in Praxis umsetzen wollen, dann müssen wir ja von allen Menschen weggehen. Wie meinst du das? Von solchen Menschen wende dich ab. 1. Korinther 5, Vers 9. Wir wollen jetzt sehen, wie es im ganzen Neuen Testament zu verstehen ist. 1. Korinther 5, Vers 9. Ja, ich habe da die Übertragung genommen, das ist besser in der Übersetzung, 1. Korinther 5, Vers 9. Da sagt Paulus zu der Gemeinde, ich habe euch in meinem vorigen Briefe geschrieben, ihr möchtet keinen Verkehr mit unzüchtigen Leuten haben. Das heißt, nicht überhaupt mit den Unzüchtigen dieser Welt oder mit den Betrügern und Räubern oder Götzendienern. Sonst müsstet ihr ja aus der Welt auswandern. Jetzt aber schreibe ich euch so, ihr dürft keinen Verkehr mit jemand haben, der den Brudernamen führt und dabei ein unzüchtiger Mensch oder ein Betrüger, ein Götzendiener, ein Verleumder, ein Trunkenbold oder ein Räuber ist. Mit einem solchen Menschen dürft ihr nicht einmal Tischgemeinschaft haben. Jetzt wird es schon ein wenig klarer. Es wird klar in dem Sinn, dass wenn einer sagt, er ist Christ, er ist bekehrt, lebt mit dem Heiland, wenn er weiter leben will in seinen Sünden, dann gibt es diesen Moment, wo wir mit ihm keine Gemeinschaft haben. Das ist mir leider schon etliche Mal passiert, dass mich gläubige Menschen eingeladen haben zu ihnen zu Hause zum Essen und dass ich ihnen sagen musste, wegen ihrem Leben, ich kann nicht in dein Haus kommen. Wenn du jetzt unbekehrt wärst, würde ich sofort kommen. Aber weil du sagst, dass du bekehrt bist, kann ich nicht kommen. Wenn wir sagen, dass wir von Meister gewechselt haben und wenn wir dann einfach in Sünden drin bleiben und diese Sünden, wenn wir uns nicht ermahnen lassen, wenn wir diese Sünde behalten wollen, dann kommt der Moment, wo der Mensch allein sein muss mit seiner Sünde und wo er die Gemeinschaft mit den anderen nicht mehr hat, mit den anderen Gläubigen. Aber Paulus sagt genau hier in diesem Text, es geht nicht darum, dass ihr ein Kloster baut. Mit denen, die nicht bekehrt sind, da könnt ihr zusammen sein mit den Unzüchtigen dieser Welt, mit den Betrügern, mit den Räubern, mit den Götzendienern, die nicht bekehrt sind. Von denen brauchen wir uns nicht zu trennen. In Johannes 17 hat dafür Jesus gebetet. Johannes 17, Vers 14 bis 18, wie der Erste Weltkrieg. 14, 18. Johannes 17, Vers 14 bis 18, wo Jesus betet, ich habe ihnen, also den Jüngern, ich habe ihnen dein Wort gegeben. Und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht zur Welt gehören, wie auch ich nicht der Welt angehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt hinwegzunehmen, sondern sie vor dem Bösen zu behüten. Sie gehören nicht zur Welt, wie auch ich nicht der Welt angehöre. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. In der Welt leben, ohne der Welt angehören. Das ist unser Leben. In der Welt leben, ohne der Welt angehören. Du weißt ja, der Unterschied, den du auch hast, wenn du bei dir in deinem Zimmer bist, da wo du hingehörst, und wenn du bei Leuten bist in einem anderen Haus, wenn du zu Leuten gehst, ich glaube, dann bist du nicht, dann ist es nicht dasselbe für dich wie in deinem Zimmer. In deinem Zimmer gehört dir die Sache, du nimmst die Sachen und so, du stellst sie wieder um und so, aber du kommst nicht zu den Leuten und stellst alle Möbel um und nimmst die Bücher weg, gell, und Schallplatten aus dem Fenster und so, ne? Das kannst du zu Hause machen, bei dir, in deinem Zimmer, wenn du aufräumst, oder? Aber bei anderen Leuten, das gehört dir nicht. Und wir leben in dieser Welt und das, von dem die Welt lebt, ist etwas, was wir eigentlich wir gehören nicht dazu. Unsere Heimat ist der Himmel. Das, was uns gehört, ist dieser ganzen Segen, den wir vom Herrn bekommen, indem wir mit ihm leben. In der Welt, ohne der Welt zu gehören. In Epheser 2 haben wir noch eine andere Blende, die uns im gleichen Thema Licht schenkt. Epheser 2, Vers 1 bis 7. Ich brauche nur die ersten Verse zu lesen. Es ist ein ganz, ganz langer Satz. Vielleicht ist es der Satz, wovon Petrus gesagt hat, dass Paulus ein wenig lange Sätze hat, gell, und dass manche die seine Sätze nicht ganz gut verstehen, ja. So hat er auch euch, die ihr tot waren durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst wandelten, abhängig vom Zeitgeist dieser Welt, abhängig von dem Machthaber, der die Gewalt über die Luft hat, dem Geist, der gegenwärtig in den Söhnen des Ungehorsams wirksam ist. Unter diesen haben auch wir alle einst in unseren fleischigen Lüsten dahingelebt, indem wir den Willen des Fleisches gemacht haben und so weiter. So hat er uns, sagt er am Ende, befreit von dem. Was ist das Problem? Das Problem, um zu verstehen, wie wir in der Welt leben sollen, ohne von der Welt zu sein, ist, dass wir nicht mehr abhängig sind vom Zeitgeist. Nicht mehr abhängig vom Zeitgeist. Das heißt, der Zeitgeist, ich komme dann drauf, was der Zeitgeist ist, der Zeitgeist, den wir, da wo wir leben, wir sind davon frei. Er ist nicht der Geist, der uns führt. Der Zeitgeist hat seine Kraft, indem er unsere Lust und unseren alten Adam ins Leben rufen will. Der Zeitgeist will immer wieder unsere alte Natur, unsere sündige Natur ans Leben rufen. Das ist sein Ziel. Aber wir sind nicht mehr abhängig. Das sagt dann auch Paulus in Epheser 4, Vers 17, wenn ein wenig weitergeht. So sage ich also Folgendes und spreche die ernste Mahnung im Herrn aus, wandelt nicht mehr so wie die Heiden in der Nichtigkeit ihres Sinnes wandeln. Im Griechischen kann man das noch anders übersetzen, ich finde das auch sehr schön, die andere Art der Übersetzung, wo man sagen kann, du brauchst nicht mehr wie die Welt zu leben. Niemand kann dich zwingen, wie die Welt zu leben. Du brauchst es nicht. Hier ist übersetzt, wandelt nicht mehr so, aber man kann übersetzen, du brauchst nicht so zu wandeln. Du bist frei. Ich finde das super. Ich finde das super, dass wir in einer Welt leben können und wo wir innerlich wissen, diese Welt zwingt mich zu nichts. Ich bin ein freier Mensch. Ich bin nicht gezwungen von dem, was draußen geht. Das ist die echte Freiheit, die du entdeckst im Leben mit Jesus. Und dann 1. Johannes 2, gibt noch ein wenig noch mehr Licht dazu. 1. Johannes 2. Vers 12 bis 17, 1. Johannes 2, 12 bis 17. Ich schreibe euch, ihr Kindlein, weil euch die Sünden um seines Namens willen vergeben sind. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der vom Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr Jünglinge, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich habe euch, ihr Kindlein, geschrieben, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch, ihr Jünglinge, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes dauernd in euch wohnt und ihr den Bösen überwunden habt. Habt nicht lieb die Welt, auch nicht das, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so wohnt die Liebe zum Vater nicht in ihm. Denn alles weltliche Wesen, die Fleischeslust und die Augenlust und das hoffärtige Leben, kommt nicht vom Vater her, sondern stammt aus der Welt. Und die Welt vergeht samt ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Ich nehme den Text nicht für diese, was er sagt über Kindlein, auch nicht was er sagt über die Väter, aber was er sagt über die Jünglinge, denn das trifft ja uns hier. Also ich bin vielleicht doch Vater, ja, aber ja, ihr wenigstens Jüngling. Ne? Man muss nicht alt werden, um die Kraft zu haben, dem Bösen zu widerstehen. Man muss für das nicht alt werden. Wenn man Jesus annimmt und Kind ist im Glauben, das Erste, was man lernt, ist, dass die Vergebung genügt. Ihr Kindlein, weil euch die Sünden um seines Namens willen vergeben sind. Das lernt man sofort und das braucht man bis an den letzten Atemzug. Jünglinge lernt man zu kämpfen. Darum habe ich auch gesagt, ich glaube, in jedem jungen Menschen, in jedem jungen Mann auf alle Fälle, sollte ein Kämpfer sein. Wir sind kriegerische Personen. Wir brauchen etwas, wo wir unsere Kraft einsetzen können. Wenn wir unsere Kraft nicht einsetzen können, dann werden wir total verfressen von unseren Gelüsten. Die Kraft musst du einsetzen. Darum sage ich auch den Jungen, wenn ich in der Jugend arbeite, es braucht immer etwas für die Seele, für den Körper und um die Kraft auszuüben. Wenn wir unsere Jugendtreffen haben, dann ist jeden Morgen vor dem Frühstück ist natürlich Sport obligatorisch, gell? Da wird miteinander ein Rennen gemacht oder andere Sportmöglichkeiten. Aber das gehört dazu, weil der junge Mensch ein Sportler ist und weil er in einen Kampf hineingeht. Und er will seinen Körper brauchen, um kämpfen zu können, für den guten Kampf einen Einsatz zu machen. Kämpfen heißt der Wille brauchen. Und hier der Text sagt, das ist so schön, gell? Ich habe euch, ihr Jünglinge, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes dauernd in euch wohnt und ihr den Bösen überwunden habt. Der Johannes, der war schon alt, als er das geschrieben hat. Ich finde, er hatte wirklich einen schönen Blick für die Jugend. Er hatte wirklich viel Liebe zu den Jungen, finde ich. Denn es gibt Alte, die sagen, ja, die Jungen, die man weiß nicht, die sind schwach und so, und ist alles nicht klar. Der Johannes sagt, ihr Jungs, ihr habt gezwungen, das Böse überwunden, ihr habt euch am Wort gehalten. Und ich glaube, mehr als ein Junge hatte, als er das gehört hat, hatte Mut, um zu sagen, du, ich muss ins Wort hinein, was der Johannes da sagt, du, meine Zeit, da muss ich üben, dass ich das auch auslebe, was er da sagt. Und dann sagt uns hier der Johannes, wie es geht mit dem Weltgeist. Was zieht eigentlich der Weltgeist in uns? Wo geht er drauf? Denn alles weltliche Wesen, Vers 16, die Fleischeslust, die Augenlust und das hoffärtige Leben kommt nicht vom Vater, sondern stammt aus der Welt. Jetzt haben wir da schon wieder mehr Licht, um zu verstehen, wie geht es denn, was heißt man dann die Welt? Die Welt ist also nicht ein Bau, ein Haus, ein irgendwo, ein Ort. Die Welt ist eigentlich das alles, was bei mir Fleischeslust, Augenlust und hoffärtiges Leben anzieht. Das, was meine Sünden wecken will, das, was mein Inneres, das, der alte Adam immer wieder wecken will. Aber wie kann ich das bekämpfen? Das ist auch die Frage, gell? Also wir haben gesagt, die Welt, der Weltgeist, ist also, in diesem Text sehen wir, der Weltgeist wirkt in uns, durch diese Möglichkeiten. Fleischeslust, das ist eben Fleischeslust, das ist, kann man auch übersetzen vom Griechischen, die Leidenschaft. Die Leidenschaften. Denn wenn wir hören Fleischeslust, dann machen wir oft viel zu schnell eine Parallele auf alles das, was sexuell ist. Aber es ist alles, was Leidenschaften werden in unserem Leben. Augenlust ist, kann man auch übersetzen, als Gier nach Besitz. Da, wo wir eine Gier haben nach Besitz, wo wir unbedingt besitzen wollen. Besetzen ist was anderes. Ne? Hoffärtiges Leben kann man übersetzen als Selbstgefälligkeit und Hochmut. Alles das, was ich im Leben tun wird, werde oder da, wo der Weltgeist mich anzieht, um Selbstgefälligkeit auszuüben. Dass ich meinen Namen pflege und dass ich etwas werde. Und dass man mich anschaut als jemand, der etwas Gutes geworden ist. Alle diese Hochmutwurzeln sind eigentlich das auch, was die Welt, der Weltgeist von mir haben will. Wie standhalten? Und auf das will ich enden, das ist mir so wichtig. Es steht im Text: Habt nicht lieb die Welt, auch nicht das, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt hat, so wohnt die Liebe zum Vater nicht in ihm. Wenn ich einem großen bösen Hund seinen Knochen wegnehmen will, wo er daran nagt, ja, dann einfach den Knochen nehmen, ist doch gefährlich, ne? Ist gefährlich. Es gibt eine Methode, die gut geht, um den Knochen wegzunehmen. Das ist, wenn man 3 Meter daneben ein schönes Stück Fleisch hinwirft. Ja? Dann macht der Hund und zum Fleisch. Ja? Und da kann man den Knochen wegnehmen, denn der Hund hat etwas viel Besseres bekommen. Was will ich damit sagen? Die Welt hat Anziehungskraft auf unser Leben, solange dass die Liebe zu Gott für uns nicht viel, viel mehr Wert hat. Solange du innerlich kämpfen musst ständig, weil die Welt dich anzieht, dann möchte ich dir Mut machen, nimm dir Zeit, um Gott besser kennenzulernen. Wenn du Gott besser kennst, dann zieht diese Welt dich gar nicht mehr so an. Aber wenn du einfach ein Leben hast, wo du als Christ meinst, das darf ich nicht, das darf ich nicht, das darf ich auch nicht, das muss ich machen, das muss ich machen, dann zieht es natürlich an. Denn alles, was verboten ist, zieht uns an. Ich habe schon mal gedacht, wir sollten Plakate machen, vielleicht mache ich sie mal in Frankreich. Wir haben so Plakate, wo drauf steht, so wie auf meinem Auto, wir lesen das Evangelium, die kleben wir überall hin, gell, so, wo es Plätze hat dafür. Und ich habe gesagt, ich sollte mal ein Plakat machen. Es ist verboten, die Bibel zu lesen. Vielleicht dürfen die Leute lesen, oder? Es ist strengstens verboten, weißt du, richtig, ja, mit Ketten darum und ein Gewehr drin und alles, ja, so, ja. Strengstens verboten, Bibel zu lesen. Denn alles, was verboten ist, zieht uns an, wenn wir nichts Besseres gefunden haben. Und du wirst Kämpfe haben in der Beziehung zu den anderen in dieser Welt, solange du nicht die ganze Zufriedenheit in Jesus gefunden hast. Und sobald du die Zufriedenheit in ihm gefunden hast, da kannst du in der Welt leben, ohne von der Welt zu sein. Da kannst du mit den Sündern zusammenkommen und sie lieben, weil sie Jesus brauchen, weil sie das Wichtigste nicht haben. Und was sie leben, zieht dich absolut nicht mehr an. Denn was du gefunden hast in Jesus, ist so kostbar, dass es gar nicht vergleichbar ist. Und das ist dann die echte Freiheit, wo du in der Welt leben kannst, ohne dass du zur Welt gehörst. Das ist eigentlich, was uns die Apostel vorgelegt haben. Wenn wir sehen, in welche Situationen sie drin standen, in was für Gefahren, auch in was für Versuchungen sie drin standen, und sie haben sich an Jesus geklammert und wurden immer mehr verliebt in Jesus, und darum hatte diese Welt keine Anziehungskraft mehr auf sie. Darum sagt auch, da es ist ein Wachstum im Leben, darum sagt hier Johannes auch, wenn er von den Vätern redet im Text, sagt er den Vätern, Er hat ihnen geschrieben, denn die Väter haben den erkannt, der von Anfang an ist. Je mehr du vorwärts gehst im Glaubensleben, wie größer wird deine Kenntnis von Gott, von seiner Person. Und wie größer diese Kenntnis wird, wie schöner wird das Leben. Du bist jung und bist in einer Zeit der Spannung. Ist ganz klar. Die Jugendzeit ist nicht die leichteste Zeit, finde ich. Denn man lebt in einer Spannung. Man hat viele ganz wichtige Entscheidungen vor sich noch im Leben. Beruf, Partnerwahl, ganz wichtige Sachen. Und man kommt manchmal ins Schleudern und sagt sich, ja, muss ich jetzt Geduld haben? Wird Gott mich wirklich nicht vergessen? Oder muss ich da mithelfen, dass etwas geschieht? Oder sollte ich nicht wie die anderen tun in der Welt? Ich bin ja so auf die Seite gestellt. Und da gibt's Spannungen im Herz. Und diese Spannungen, ich möchte dir Mut machen, diese Spannungen sind normal. Und diese ganz normalen Spannungen möchte der Heilige Geist gebrauchen, dass du mehr in Gottes Kenntnis hineingehst. Dass du mehr in Gottes Wort hineingehst. Darum hat Johannes den Jungen gesagt, gell? Hat er ihnen gesagt, weil ihr stark seid und das Wort Gottes dauernd in euch wohnt und ihr den Bösen überwunden habt. Das ist möglich als junger Mensch. Und ich glaube, wir wollen nicht weniger als das in unserem Blickfeld bewahren, als Zielrichtung. Wenn das deine Zielrichtung werden könnte, das ist so toll, gell? Dass du mit Gottes Kenntnis so weit auch gehst, dass du vor dem Bösen standhalten kannst und dass du den Bösen überwunden hast. Ich schließe. Johannes hat den Text abgeschlossen, Vers 17. Und die Welt vergeht samt ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Da ist wieder die Spannung zwischen euch jungen Menschen und ich ein bisschen älter. Ja? 55 bin ich jetzt so, ne? Welche Spannung? Je älter man wird, je mehr ist man überzeugt davon, dass alles von dieser Welt vergeht. Man hat absolut keine Illusion auf das. Das ist alles nebensächlich. Vergeht. Als ich jünger war, hatte ich doch manchmal noch das Gefühl, man kann etwas Wichtiges machen, Materielles auf dieser Erde, was wirklich bleiben kann. Und eigentlich alles vergeht. In Himmel kommen nur Menschen. Keine Möbel, keine Autos, kein Fernsehen, keine Hi-Fi-Anlage, kein Musikinstrument. Kommen alle nicht mit. Und das alles vergeht. Und da könnt ihr verstehen, dass manchmal eine Spannung ist zwischen der älteren Generation in der Gemeinde und euch Junge. Denn die ältere Generation, die ist schon viel mehr überzeugt davon, das vergeht alles. Und dann schaut sie die junge Generation an und denkt, ja, die legen noch so viel Wert auf so manches, gell? Und dann schauen die 70-Jährigen auf die Jungen und denken, ach, wenn die nur verstehen würden, dass alles vergeht. Gell? Aber die 70-Jährigen, die waren auch mal jung. Ich war auch mal jung. Man glaubt es nicht, aber es ist doch so, gell? Ich war auch mal jung. Und als ich jung war, hatte ich auch noch viel Illusionen über das, was bestehen könnte. Sogar Illusionen im Dienst für den Herrn. Ich weiß noch, als der Herr die erste Gemeinde gegründet hat, wo ich so gearbeitet habe, da habe ich gedacht, super, jetzt hast du eine Gemeinde gegründet, ja? Und da kamen x Probleme, ne? Und da weiß ich noch, um diesen Moment im Gebet, wo da so die Stimme drinnen war, so ne, in meinem Gedanken, ja Dani, ist das jetzt deine Gemeinde oder ist das meine Gemeinde? Wie ist jetzt das genau? Ja? Ja, da musste ich zugeben, Herr, ich sehe jetzt, was du sagen willst. Es ist deine Gemeinde, wenn es schief geht, es ist meine, wenn es gut geht. Ja? Das wollte mir der Herr zeigen. Ich würde gerne, dass es meine Gemeinde ist, wenn es gut geht, ja? Und dass es seine Gemeinde geht, ist, wenn alles schief geht. Ich hätte nicht möchte Ältesten sein in der Gemeinde von Korinth. Oder Missionar doch. Das war ein Geschäft, du. Kannst du dir mal das Abendmahl vorstellen in Korinth? Da haben manche so richtig gegessen oder gefressen in der Zeit, dass die anderen gewartet haben. Das war ja unmenschlich, das Ding, ja? Wenn man den Text liest. Da ist keiner rumgelaufen, ist halt, ich bin Älteste von der Gemeinde Korinth, ja, bitteschön. Ja. Da ist jeder Älteste rausgeschlieren in der Stadt, gell? Und dann wir ja nicht kennt als Ältester. Alles das, was wir tun können, in unserem Namen, ist vergänglich. Alles, was Gott tut, kann Ewigkeit, hat Ewigkeitswert. Und wenn man das weiß, dann kann man sich auf das, was ewig ist, zentrieren und dieses Ziel dann auch setzen. Ich möchte euch Mut machen, so wie ihr mir auch Mut gemacht habt in diesen Tagen. Es war für mich eine schöne Zeit, mit euch sein zu können und zu sehen, wie die einen die anderen mit dem Heiland leben, ihn lieben, das macht mir sehr viel Freude. Und ich möchte euch auch Mut machen, nehmt den Heiland als euren besten Freund in eurem Leben. Wenn er der beste Freund wird, da ist es nicht mühsam, ihm zu gehorchen. Wenn du weißt, wie fest er dich liebt, da kannst du dann auch mit ihm den Weg gehen mit Freuden. Da, wo es auch manchmal schwer wird, kein Problem. Er ist dabei. Ich kenne vielleicht diesen Spruch, den man manchmal liest auf Karten, wo jemand sagt, er ist mit Jesus gewandert und da ging es eine Zeit schlecht und nachher ging es wieder besser. Und dann hat er zurückgeschaut und hat den Weg gesehen, da waren 4 Spuren im Sand. Und da, wo die schwere Zeit war, waren nur noch 2 Spuren im Sand. Und dann hat er dem Herrn gesagt, ja Herr, warum hast du mich da allein gelassen, als es so schwer war? Da sind ja nur noch 2 Spuren im Sand. Ja, ich habe dich da nicht alleine gelassen. In dieser Zeit habe ich dich getragen. Darum sind nur noch 2 Spuren. So ist das Leben mit dem Herrn. Du gehst mit ihm und in den schweren Zeiten, dann sieht man nicht mal deine Spuren. Denn er trägt dich. Er trägt dich. Durchs ganze Leben. Und ich kann sagen, jetzt mit meinem Alter, der Herr ist der beste Freund, der treueste Meister. Und wenn ich nochmal das Leben anfangen könnte, ja, es gibt ja keine nochmal, aber wenn es möglich wäre, würde ich sagen, da hätte ich nur eines, das ich nicht mehr leben möchte, ist diese ganze Zeit, wo ich gegen Gott war. Und wo ich in Sünden drin war, die mir dann noch während Jahren und Jahren Kämpfe gegeben haben in den Gedanken. Es gibt Bilder im Leben, die man lebt in der Sünde, die Jahre und Jahrzehnte brauchen, bis sie weg sind. Darum versuch nicht, einen Umweg zu machen in der Welt. Der Umweg in der Welt wird Spuren in deinem Leben hinterlassen, die dir den Weg schwer machen nachher. Geh mit dem Heiland ganz. Das ist der schönste und der einfachste Weg. Danke.